SWR Kultur Hörbuch.
Sag mir, was ich bin. Von Yuna Mannion. Folge 8. Es liest Isabella Bartow.
17. Ruby. 2016. Donnerstags hatten sie in der letzten Stunde Chemie. Ruby überprüfte zweimal, dass der Gashahn am Bunsenbrenner auch zugedreht war und legte ihre Schutzbrille in die Kiste zurück. Als sie gerade ihr Laborbuch im Rucksack verstaute, sah sie durchs Fenster Natalie und tat gleich so, als hätte sie sie nicht gesehen, beschäftigte sich intensiv mit ihren Büchern, räumte sie im Rucksack um. Der Klassenraum hatte sich schon geleert, aber sie spürte, dass Natalie vor ihrem Pult stand.
»Hey.«
Ruby zog den Reißverschluss am Rucksack zu. »Hi.« »Es tut mir leid«, platzte Natalie heraus. Ruby sah sie nicht an. Sie zerrte am Reißverschluss herum, der sich im Innenfutter verhakt hatte. »Du willst ja nicht, dass ich mit dir über deine Mom rede. Und meine Eltern meinen, ich soll dir auch nicht erzählen, dass ich über sie recherchiert und was ich gelesen habe.« Ruby spürte ein Kribbeln am ganzen Körper. Aus dem Lautsprecher kam eine Durchsage, irgendwas mit Fußball. Doch es wurde durch das Rauschen in ihren Ohren übertönt. »Bitte?« »Ich musste es Ihnen erzählen. Es tut mir leid, aber ich habe nicht gewusst, was ich sonst tun soll.« »Was musstest du Ihnen erzählen? Dass deine Mom verschwunden ist?« »Aber das wissen Sie doch längst.« »Nein, dass sie richtig verschwunden ist.« »Ich habe sie gegoogelt. Dina Garvey. Sie wird seit Februar 2004 vermisst, seit dem 8. Februar. Sie ist gar nicht fortgegangen, sie ist verschwunden. Und alle Welt hat nach ihr gesucht, in Philadelphia.« Natalie verschwamm vor Rubys Augen, wie sie davor ihr stand, die dunklen, zurückgekämmten Haare, die riesigen Augen hinter den dicken Brillengläsern. »Sieht aus, als würde man von unten in zwei Colaflaschen schauen«, sagte Lucas immer. Ruby konzentrierte sich auf das Periodensystem an der Wand. Bohrgruppe 13. Ga Gallium. Ein Element, das wie Metall aussieht, aber schon in der Handfläche oder in lauwarmem Wasser schmelzen kann. »Ich habe doch gesagt, du sollst sie nicht googeln. Ich weiß das alles längst. Tut mir leid, dass ich es dir nicht gesagt habe und dir aus dem Weg gegangen bin. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Meine Eltern bringen mich um, wenn sie erfahren, dass ich mit dir darüber rede.« Warum sollten die Hokes sich denn aufregen, wenn Natalie Ruby etwas erzählte, was die längst wusste? Ob ihre Mutter sie verlassen hatte oder verschwunden war, lief doch aufs Gleiche hinaus. »Sie wollen nicht, dass ich mich einmische. Sie haben Angst, dein Dad könnte irgendwas tun und wollen nicht, dass er erfährt, dass ich mit dir darüber gesprochen habe.« Dass die Hokes sich wegen Lucas so seltsam benahmen, löste wieder dieses schleichende, minderwertige Gefühl in Ruby aus, als wäre sie beschmutzt. Natalie sah sich nach allen Seiten um, dabei war sonst niemand im Raum, und sagte ihren nächsten Satz im Flüsterton. »In manchen Artikeln standen nämlich auch Sachen über deinen Dad.« Sie hielt Ruby ihr Smartphone hin. Ruby spürte, wie ihre Wangen heiß wurden. »Ich will das nicht lesen. Ich weiß es schon. Meine Oma war mit mir und meinem Dad zusammen, als meine Mom verschwunden ist. Er hatte nichts damit zu tun. Außerdem lebt sie doch noch. Sie schickt mir ständig Päckchen. Nicht nur das eine Foto. Lucas hebt die alle auf. Außerdem hat sie mich beobachtet.« Natalie starrte Ruby an, als hätte sie gerade gesagt, ich sehe tote Menschen. »Das stimmt. Ich bilde mir das nicht nur ein. Sie ist mir gefolgt. Also jemand, den sie kennt, ist mir gefolgt. Mindestens 2 Jahre lang. Es war ein grünes Auto. Erst war ich mir nicht sicher, aber inzwischen schon.« Sie wollte schon sagen, dass Lucas auch davon wusste, hatte aber keine Lust, Natalie zu erzählen, wie Lucas den Mann mit seiner Flinte verscheucht hatte. Natalie glaubte ihr nicht. Das war offensichtlich. Sie wollte noch etwas sagen, entschied sich dann aber dagegen. Immer wieder schob sie ihre Brille zurecht, eine nervöse Angewohnheit, die sie immer schon gehabt hatte. Ruby war klar, dass Natalie schon bereute, überhaupt etwas gesagt zu haben. Auch Ruby wünschte sich, sie hätte es gelassen. »Okay, egal. Ich will nur einfach nicht, dass wir Stress haben. Sag Lucas nicht, dass ich dir das erzählt habe. Und auch sonst keinem. Nein. Versprochen? Ja. Ruby meinte das völlig ernst. Warum sollte sie auch? Die Reaktion der Hoax verletzte sie, auch die von Natalie. Und ihr fiel wieder ein, dass Lucas die Familie nie sonderlich gemocht hatte. Autoaufkleber und Plakate, um aller Welt zu zeigen, wo sie politisch standen und wie aufrecht sie waren. Im Grunde hatte er den richtigen Instinkt gehabt. Sie hielten sich wirklich für was Besseres. »Der Bus fährt gleich«, sagte sie. Gemeinsam gingen sie zur Haltestelle. Natalie war immer Rubys beste Freundin gewesen, aber sie hatte ihr nicht einmal von Worcester und Tim erzählt. Es war in letzter Zeit so komisch mit ihr. Außerdem wollte Ruby sich nicht dafür rechtfertigen müssen, dass sie in Wyatts Hotelzimmer gegangen war und Alkohol getrunken hatte. Natalie würde ihr doch nur einen Vortrag halten, irgendwas Richtung »Hast du nicht genug Episoden von Junge Schicksale gesehen, um es besser zu wissen?« Die Sonne warf ihre Schatten auf die Straße, groß und klein. Der von Ruby sah übertrieben langgezogen aus. Es machte sie traurig, die beiden Schatten, ihren und Natalies, zu sehen, wie sie gemeinsam über den Boden wanderten, sich manchmal überlappten und dann wieder trennten, als liefe ihre Vergangenheit noch einmal vor ihnen ab, in dem Moment, in dem sie auseinanderdrifteten. Die ersten Juniwochen waren ungewöhnlich kühl, viel zu kalt, um Samen auszusäen. Nachdem die Sonne ein paar Tage in Folge recht warm gewesen war, meinte Lucas, es sei Zeit, den Garten zu bestellen. Ruby könne das doch am nächsten Tag erledigen. Das Wetter solle schön werden.
Okay.
Ich habe die Samen alle schon beschriftet, sagte Clover. Am Abend bekam sie eine Nachricht von Tim Butler. Bin in Vermont. Lust, nach Night Island zu paddeln? Treffen at North Hero um 1. Ruby wusste nicht, was sie antworten sollte. Okay, schrieb sie schließlich zurück. Sie würde einfach früh aufstehen und den Garten machen. Was sie Lucas sagen sollte, wusste sie noch nicht, aber als sie aufstand, war er sowieso schon weg. Um 7:30 war sie bereits an der Arbeit, grub die Erde um, verteilte Mulch und brachte dann die Samen aus, die in kleinen braunen Umschlägen steckten, alle sorgfältig in Clovers zittrigem Gekrakel beschriftet. Möhren, Buschbohnen, Gurken. In den jeweils letzten Reihen pflanzte sie die Setzlinge aus, die sie seit ein paar Wochen in Kästen zogen. Kurz vor 12 war sie mit allem fertig. Unter der Dusche schrubbte sie sich die Erde unter den Fingernägeln weg. Sie zog Badeshorts an, dazu das hochgeschlossene Bikini-Oberteil, das sie immer beim Training trug. Die Haare nahm sie zu einem lockeren Dutt oben auf dem Kopf zusammen und schnappte sich ihren Rucksack. Clover saß im Wohnzimmer vor dem Fernseher. »Ich gehe ein bisschen paddeln, Clover. Hast du gefrühstückt?«
»Ja.«
»Fackel nicht das Haus ab.«
»Ach, hör schon auf. Und nimm bloß dein Telefon mit, wie es dein Vater gesagt hat.«
Ruby war als Erste an der Anlegestelle. Ein paar Boote schaukelten an ihren Tauen. Das Wasser schlug mit sanftem Plätschern gegen sie. Es war der erste heiße Sommertag. Ruby wartete im Kajak und gab sich alle Mühe, nicht allzu sehr rüberzustarren, als ein weißer SUV auf den Parkplatz fuhr. Eine Frau stieg aus und trat auf den Steg. Sie schaute zu Ruby hinüber, schob sich die Sonnenbrille ins Haar und schirmte die Augen mit der Hand ab, um besser sehen zu können. Tim hiefte sein Kajak vom Gepäckträger. Die Frau winkte und Ruby winkte andeutungsweise zurück, vertiefte sich dann aber wieder in die Narbe, die sie am Schienbein hatte. »Schreib mir, wenn ihr auf dem Rückweg seid, ja?« rief die Frau Tim nach, der schon die Rampe hinunterlief. »Die Freundin von meinem Dad«, sagte er, als er sein Kajak neben das von Ruby brachte. Er trug eine abgeschnittene Jeans, seine Beine waren bleich und dünn. Sie schaute auf ihre eigenen Beine, die Muskelpakete, überlegte sie zu verstecken. »Wirkt ziemlich jung für eine Stiefmutter?«
»So sehe ich sie irgendwie auch gar nicht.«
Sie paddelten in Richtung Insel. Ruby blieb ein kleines Stück hinter Tim zurück, betrachtete seinen Rücken, der sich unter dem T-Shirt abzeichnete, sein Profil, wenn er ihr etwas über die Schulter zurief. Manchmal glitten sie auch einfach nur dahin, ließen ihre Kajaks sanft in der Strömung treiben. Auf Night Island zogen sie die Kajaks bis zur Baumgrenze hoch und warfen ihre Schwimmwesten hinein.
»Ich muss jetzt unbedingt schwimmen«, sagte Ruby, »sonst gehe ich ein.«
»Ich auch.«
Am Wasser streifte Tim seine Paddelschuhe ab und wartete langsam hinein, mit ausgestreckten Armen, um das Gleichgewicht zu halten. Trotzdem schwankte er noch und fiel fast hin. Ruby lief barfuß direkt hinein.
»Angeberin«, rief er.
»Großstadtjunge.«
Tim lachte. »Stimmt. Das macht mich echt fertig.«
Gemächlich schwammen sie ins Tiefere hinaus, traten Wasser, ließen sich auf dem Rücken treiben. Ruby atmete tief ein. Alle Geräusche um sie her waren jetzt gedämpft, schwerelos. Die Anstrengung der morgendlichen Arbeit verflog und alle Sorgen wegen Natalie, Lucas und dem grünen Auto schienen weit weg.
Tim zog sie am Fuß. »Wer zuerst an der Boje da ist?«, sagte er.
Vielleicht 100 Meter vor ihnen schwamm eine kleine orangefarbene Markierung.
»Okay.«
Sie ließ ihn loslegen. Er schwamm hektisch, planschte herum wie ein Wilder. Ruby schwamm mit langsamen Zügen hinterher. An der Boje machte er Halt und klammerte sich daran fest. Auch Ruby griff danach.
»Warum schwimmst du denn nicht um die Wette?«
Er war ganz außer Atem, brachte es nur keuchend heraus.
»Du weißt schon, dass ich viel schneller bin als du«, sagte sie.
»Klar.« Zurück am Ufer sammelte Tim mit gesenktem Kopf Blausteinstücke auf, während sie sich unterhielten. Er erzählte ihr, wie seine Eltern sich getrennt hatten und seine Mutter mit ihm aus Vermont weggezogen war.
»Meine Mom ist deswegen richtig durchgedreht. Kann aber auch sein, dass sie das vorher schon war und ich mir nur einbilde, dass es einen direkten Zusammenhang gibt.«
Er ließ den Stein, den er in der Hand hielt, über die Wasseroberfläche flitschen und der Stein hüpfte zweimal.
»Wenn ich hier bin, wohne ich bei den beiden in unserem alten Haus.«
»Magst du sie?«
»Sarah.«
»Sie ist ganz okay. Also, ja, eigentlich mag ich sie deutlich lieber als meinen Dad. Sie ist es auch immer, die mich hierher einlädt, was echt komisch ist, weil sie mich ja in das Haus einlädt, das früher mal unseres war.«
Ruby betrachtete die Haarsträhnen an seinem Hals, sein Kinn. Er tat ihr leid und gleichzeitig zog er sie an. Sie saßen in der Sonne und redeten nicht mehr, ließen sich einfach von der Wärme trocknen. Nach einiger Zeit breitete Tim ein Handtuch aus, öffnete seinen Rucksack und zog eine Vorratsbox heraus, randvoll mit Wraps, belegten Pita-Broten und kleinen Sandwiches ohne Kruste.
»Das ist ja wie in einer Folge von Masterchef«, sagte Ruby.
»Alles von Sarah. Sie gibt sich echt Mühe.«
»Ich könnte nicht mal sagen, womit die gefüllt sind«, sagte Ruby, nachdem sie abgebissen hatte.
»Ich auch nicht«, sagte Tim.
»Aber alles, was sie macht, schmeckt super.«
Nach dem Essen blieben sie noch ein Weilchen in der Sonne liegen. Dann stupste Tim sie an.
»Lust auf einen Spaziergang?«
»Ja.«
Ruby griff nach ihren Schuhen und folgte ihm. Sie gingen am Ufer entlang, Richtung Norden.
»Warst du schon mal hier?«
»Mindestens 100 Mal«, sagte Ruby.
»Ich habe auch schon hier gezeltet, oft.«
»Mit Freundinnen?«
»Nein, mit meinem Dad, als ich noch klein war.«
»Klingt gut.
Sowas hätte ich auch gern gemacht.«
»Ja«, sagte sie,
»war auch gut.«
Ein Schnellboot mit einem Tube im Schlepptau raste vorbei und fuhr eine weite Kurve. Die Person auf dem Reifen kreischte, als der sich einen Moment lang aus dem Wasser hob.
»Das habe ich noch nie gemacht«, sagte Ruby.
»Ich schon«, sagte Tim. »Das sind genau die Sachen, auf die mein Dad steht.«
»Und genau die Sachen, die mein Dad hasst.«
Sie setzten sich auf ein riesiges Stück Treibholz, das im Sonnenlicht fast silbern schimmerte, und schauten aufs Wasser hinaus.
»Weißt du eigentlich, dass ich Wyatt gesagt habe, er soll dich in sein Hotelzimmer einladen?«
»Okay.«
»Ich hatte dich ein paar Wochen vorher hier gesehen, im Koop. Ich war mit Sarah da. Sie wollte, dass ich das Essen aussuche. Meine Mom kocht nicht, zumindest nicht richtig. Wir machen uns immer was aus der Dose, aber Sarah macht alles von Grund auf selbst. Mom sagt, mein Dad wollte immer so eine Martha Stewart und jetzt hat er eine. Ist wohl auch so.« Ruby nickte, hatte aber keine Ahnung, was das mit ihr zu tun haben sollte. Sie hat mich dauernd gefragt, worauf ich Lust habe. Ich wusste aber nicht mehr, wie die ganzen Sachen heißen, die da vor uns lagen. Sie war schon voll gestresst, also meinte ich, für mich tut's auch eine Pasta mit einer Dose Thunfisch. Das war, als hätte ich gesagt, spielen wir doch mal Kannibalen. Sie hat gedacht, ich bin sarkastisch. Tim zog einen dünnen Streifen Rinde von einem Ast ab, der unter ihnen aus dem Holz ragte. Ruby betrachtete seine Hand. Wir stehen also mitten in der Gemüseabteilung. Sie kurz vorm Ausrasten, weil sie unsicher ist, und ich kurz vor der Panikattacke, weil ich nicht sagen kann, was ich gern esse. Es war nur ein Zufall, dass ich genau in dem Moment plötzlich dich sehe, mit deinem Einkaufswagen, wie du Obst und Gemüse aussuchst, haufenweise, als ob du ganz genau weißt, was du da machst. Du hattest die Haare offen. Ich wusste sofort, dass du es bist. Und am liebsten hätte ich dich gefragt, hilf mir, ihr zu sagen, was ich essen will. Im Ernst. Du hast so gelassen gewirkt und weise. Ich dachte, wenn ich dich einfach frage, wirst du mich gleich verstehen. Weichei, würde Lukas jetzt sagen. Sobald jemand von Beklemmungen oder Panikattacken sprach oder sonst etwas sagte, was auf psychische Labilität hindeutete, nannte er die Person Weichei. Und Ruby war sich sicher, dass darin auch ein Urteil über ihre Mutter mitschwang. Tim schaute immer noch auf den See hinaus. Er war einfach nur ehrlich und offen gewesen. Und sie schämte sich, weil ihr als erstes Lukas Ausdruck in den Kopf kam. Dann ist mir wieder alles Mögliche über dich in der dritten Klasse eingefallen. Dass deine Mom weg ist, dass du so traurig warst. Ich kannte dich ja kaum, tue ich immer noch nicht, aber irgendwie dachte ich, du kannst mir helfen, weiterzuatmen. Mein Dad hat mir erst vor ganz kurzem erzählt, letztes Jahr oder so, dass deine Mom vermisst gemeldet wurde, als du klein warst. Das habe ich nicht gewusst. Da war es. Alle wussten davon. Sophie bestimmt auch. Wahrscheinlich waren Ruby und Natalie die allerletzten, die davon erfahren hatten. Natalies Eltern mussten es auf jeden Fall gewusst haben, weswegen Natalie auch nie zu ihr kommen durfte. Dass du so traurig warst. Sie hatte ewig nicht mehr an die Zeit gedacht, als sie immer in dem Sessel geschlafen hatte. Vielleicht hatte sie damals ihre Mutter vermisst. Alle anderen wussten Bescheid. Sogar Miss Bukowski musste es gewusst haben. Tim redete immer noch. Na jedenfalls, ich hatte das alles vergessen, sagte er. Dann habe ich Sarah gesagt, dass mich Essensentscheidungen stressen und mir sowieso alles schmeckt, was sie macht. Ich habe nicht mal mehr gesehen, wie du aus dem Koop raus bist. Und als Wyatt erzählt hat, dass du ruderst, habe ich ihn überredet, auf deinem Zimmer anzurufen. Er stand auf, streckte ihr die Hand hin und zog sie auf die Füße. Als wir uns an dem Abend dann tatsächlich gesehen haben, war es so leicht, mit dir zu reden. Irgendwie sofort von dem Moment an, als du ins Zimmer gekommen bist. Er umfasste ihr Handgelenk. In der Ferne hörte sie einen Bootsmotor. Er hatte ihr alles gesagt, was er über sie wusste, trotzdem schämte sie sich gar nicht. Sie küssten sich. Anders als beim letzten Mal, ein richtiger Kuss. Seine Zunge berührte ihre Lippen, ihre Zunge. Seine Hand wanderte zu ihrem Bikini-Oberteil, streifte den Stoff. Sie spürte, wie ihr Bauch sich mit Hitze füllte. Seine Lippen lagen an ihrem Hals. Das Motorengeräusch kam näher. Scheiße, sagte Tim und wich zurück. »Hier sieht uns doch keiner«, sagte sie. Aber dann kam das Boot in Sicht und hielt stotternd an. »Lukas?« Unwillkürlich duckte sie sich. »Nein, die Leute von vorhin mit dem Tube.« »Komm«, sagte Tim, »wir gehen zurück zu unseren Sachen.« Sie sprangen noch einmal kurz ins Wasser und setzten sich dann auf ihre Handtücher. Zwischen den Steinen krabbelte ein Käfer hindurch, überwand gemächlich alle Hindernisse, die ihm im Weg lagen. Ruby wollte weiter küssen. »Alles okay?«, fragte Tim. »Sollen wir lieber gehen?« »Noch nicht.« Sie zog den Rand ihres Handtuchs zur Seite, um den Käfer durchzulassen. »Hattest du schon mal Sex?« »Was?« Er musste lachen. »Ernsthaft?« »Ja.« »Okay.« »Ja«,
Oft? Wie meinst du das? Wie viele Male? Ja, und auch mit wie vielen Personen?
Mit zweien. Mit dem ersten Mädchen war ich ein Jahr zusammen, bis vor kurzem. Mit ihr war es ein paar Mal. Aber gar nicht so oft. Und dann noch einmal mit jemand anders. Da war ich betrunken. War ziemlich peinlich.
Dann warst du beim ersten Mal 15. 16. Ich habe ja eine Klasse wiederholt.
So alt wie ich jetzt.
Ja.
Tim legte sich auf den Bauch und drehte das Gesicht zu ihr. Sie legte sich ebenfalls hin, ließ die Wange an den warmen Steinen ruhen.
»Du hast Sommersprossen auf der Nase«, sagte er.
»Wie meine Mom.«
Sie wusste nicht, warum sie das gesagt hatte. Es kam einfach so. Außer Natalie hatte sie nie irgendwem erzählt, dass sie wusste, wie ihre Mutter aussah.
Tim wollte etwas sagen, ließ es dann aber.
Ruby schloss die Augen. Das Wasser schwappte sanft ans Ufer. Ganz weit weg brummte ein Motorboot. Die Sonne wärmte ihre nackte Haut. Sie wünschte sich, sie könnten einfach hierbleiben.
Es wurde bereits dunkel, als das Licht von Lukas Scheinwerfern über die Küchenfenster wanderte. Reifen schlitterten über den Kies. Und noch bevor Ruby seine schweren Schritte auf der Veranda hörte, wusste sie schon, dass er wütend war. Alles in ihr zog sich zusammen, presste das Gute dieses Tages aus ihr heraus. Clover rührte hochkonzentriert in einem Topf, unter dem das Gas längst abgeschaltet war. Lukas strafte mit Schweigen. Sie verzehrten fast ihr ganzes Abendessen, ohne ein Wort zu sagen. Ruby wartete, dass es kam, was immer es sein würde. Er deutete mit der Gabel auf sie. »Wo warst du heute?«
»Hier«, sagte sie. »Ich habe Clover geholfen. Den Garten fertig gemacht, wie du gesagt hast, und dann war ich noch ein bisschen paddeln, weil es so heiß war.«
»Wo?«
Die Gabel lag weiter fest in seiner rechten Hand. Sein ganzer Körper war angespannt, er ließ die Augen nicht von ihr, und ihr wurde klar, dass er wusste, dass sie weiter draußen auf dem See gewesen war. Panik durchfuhr sie. Irgendwer musste sie gesehen haben. Das Boot mit dem Tube?
Sie gab sich Mühe, beiläufig zu klingen.
»Ich bin mit dem Kajak nach North Hero.«
»Und dann?«
Er wusste es.
»Nach Night Island.«
»Allein?«
»Ja«, log sie und hielt den Atem an.
Lukas ließ die Gabel sinken.
»Ich habe dir dieses Handy gekauft, damit du mich vorher fragen kannst, wenn du so etwas machen willst. Damit ich immer genau weiß, wo du bist.«
Ruby atmete aus. Clover schob mit dem Löffel Erbsen auf ihrem Teller herum. Dann sagte sie, »Wir hatten auch keine Handys, als wir jung waren.«
Lukas beachtete sie gar nicht. Er war immer noch ganz auf Ruby konzentriert.
»Hast du das verstanden?«
Seine Worte waren wie Schläge.
»Ja«,
sagte Ruby.
Nach dem Essen ging sie zu den Hühnern. Es war stockdunkel. Die Nacht knisterte vom Zirpen der Zikaden und Heupferdchen, dem Ruf der Frösche. Lukas wusste, dass sie weiter als bis nach North Hero gepaddelt war. Dabei waren sie auf dem See keinen anderen Booten begegnet. Und sie war sich sicher, dass Lukas und Sarah sich nicht kannten. Die Leute aus dem Boot mit dem Tube hatte wiederum Ruby nicht gekannt. Sie gingen die Hocke, um eine Rhode Island Red hochzuheben, die bisher noch keine Eier legte. Und das Handy, das in der vorderen Tasche ihrer Shorts steckte, drückte gegen ihr Bein. Ob Lukas das Telefon nutzte, um sie zu überwachen? Am Nachmittag, als sie mit Tim im Wasser gewesen war und sie schon wieder zurück ans Ufer wollten, war sie plötzlich durch eine Stelle im See geschwommen, wo das Wasser eisig war. Sie hatte gelacht und Tim zugerufen, »Achtung, da ist es kalt!« Aber sie hatte sich auch von etwas durchspült gefühlt. Etwas, das sie innehalten ließ. Eine unsichtbare Düsternis. Die spürte sie auch jetzt wieder. Verzweiflung war ein ganz konkreter Ort.
»18. Nessa. 1999. Bei den Seepferdchen werden die Männchen trächtig. Das Weibchen legt seine Eier in die Bruttasche des Männchens, wo sie befruchtet werden und heranwachsen, bis das Männchen sie gebiert. Mit jeder Wehe kann es bis zu 1000 Junge zur Welt bringen. Nessa war schon drauf und dran, den Artikel Dina zu zeigen, entschied sich dann aber doch dagegen. Seit sie dort saßen, hatte Dina kein Wort gesagt. Eine Lampe auf dem niedrigen Tisch zwischen ihnen warf ihr Bernsteinlicht an die Wände. Es gab keine Fenster und auch sonst nichts, wo man hinschauen konnte. Deshalb hatten sie sich beide in Zeitschriften vertieft. Nessa wusste nicht, wie sie das Schweigen beenden sollte. Sie hatten sich zwar nicht gestritten, trotzdem war da ein Bruch. »Wie läuft's bei der Arbeit?«, fragte sie schließlich, um wenigstens irgendwas zu sagen. »Gut. Viel los.« Dina schaute nicht auf. »Und wie geht's Lukas?« Dina wusste, dass es ihr völlig Schnuppe war, wie es Lukas ging. Sie zögerte, als wollte sie das Feindseligkeitslevel einschätzen. Nessa gab sich Mühe, interessiert zu schauen. »Gut.« Jedes Mal, wenn Nessa versuchte, ernsthaft mit Dina über Lukas zu reden, wurde Dina trotzig und herablassend, als könnte Nessa das erst verstehen, wenn sie selbst eine Beziehung hätte. Sie konnte schließlich nicht wissen, wie das zwischen einem Paar war, was für Opfer man füreinander bringen musste. Jedes Mal, wenn Dina »wir« sagte oder »Lukas findet«, konnte Nessa sich das Augendrehen nicht verkneifen. Er war so eindeutig ein Arschloch. Dina hatte ihr ganzes bisheriges Leben buchstäblich in die Tonne getreten, weil er es nicht wertzuschätzen wusste. Und Nessa konnte nicht begreifen, wie dieser Mann einen Keil zwischen sie hatte treiben können. Auch jetzt wären sie sicher nicht hier im selben Raum, wenn ihre Mutter sie nicht beide gebeten hätte, sie zu begleiten. Sie wollte anschließend mit ihnen frühstücken gehen, nur wir Mädels. Nessa las weiter. Seepferdchen blieben außerdem ein Leben lang zusammen. Und wenn sie morgens aufwachten, vollführten sie einen Tanz füreinander, der mehrere Stunden dauern konnte. Sie schaute auf die Uhr, seufzte vernehmlich. Dina sah nicht mal auf. »Ich bin schwanger«, sagte sie, ohne den Blick von ihrer Zeitschrift zu heben. Nessa spürte Enge in der Brust. Sie hatte so ein Teenager-Gefühl, als würden sie jetzt Riesenärger kriegen. »Bist du sicher?« »Natürlich bin ich sicher.« »Und was willst du tun?« »Wie? Was will ich tun? Ich meine, willst du es behalten?« Nessa überschlug im Kopf. Dina kannte Lukas gerade mal ein halbes Jahr. Was dachte sie sich bloß? »Was ist denn das für eine Frage? Eine berechtigte? Ich kann nicht fassen, dass ich dir sowas erzähle und du es nicht mal fertig bringst, dich für mich zu freuen. Ich wollte erst mal wissen, ob du dich freust. Deswegen frage ich ja, meine Güte. Also gut, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich für dich. Allen anderen erzähle ich es erst in einem Monat, wenn ich in der 12. Woche bin, um sicher zu gehen und so. Danke, dass du es mir erzählt hast.« Nessa gab sich Mühe, aufrichtig zu klingen. »Ich erzähle es dir nur, weil mir immer noch schlecht wird und das nicht nur morgens. Nur, falls ich plötzlich aufspringe und aufs Klo renne.«
»Okay.«
Nessa schwirrte der Kopf. Dina war jung, hatte ihre Stelle noch nicht sehr lange. Sie kannte Lukas doch kaum. Was wusste er über sie?
»Weiß Lukas eigentlich, was du durchgemacht hast? Die Depression und das alles?
Was glaubst du denn? Wir leben zusammen. Ich bekomme ein Kind mit ihm. Natürlich weiß er das.«
»Warum fragst du mich das ausgerechnet jetzt?«
Nessa blickte wieder auf ihre Zeitschrift. So hätte sie nicht reagieren dürfen. Sie versuchte, das Gespräch von einem besseren Ausgangspunkt neu anzufangen.
»Ist dir wirklich die ganze Zeit schlecht?«
»Meistens.«
»Und wie geht das dann mit der Arbeit?«
»So schlimm ist es nicht.«
Dina las weiter.
»Wolltest du denn schwanger werden?« fragte Nessa, obwohl sie viel lieber gefragt hätte, »hast du sie eigentlich noch alle?«
»Naja, ich habe zumindest nicht mehr verhütet. Lukas möchte gern eine Familie. Er fühlt sich bereit dazu.«
»Und du?«
Nessa konnte einfach nicht anders.
Sicher, fauchte Dina. Wir fühlen uns beide bereit. Was ist eigentlich los mit dir? Eine Schwester kam ins Wartezimmer. Sind Sie die Begleiter von Maria Garvey? Sie ist jetzt wach und möchte Sie sehen. Nessa konnte sich nicht davon abhalten, Dina zu mustern, als sie aufstanden, ihren flachen Bauch unter der Jeans. Da wuchs ein Baby heran, das erste Enkelkind ihrer Eltern. Seit Dina zu Lukas gezogen war, hatte sie abgenommen. Sie meinte, das komme von dem vielen Gerenne bei der Arbeit. Sie lege pro Schicht ja locker 10, 12 Kilometer zurück und habe meistens auch keine richtige Pause und wenig Zeit zum Essen. Nessa gab Lukas die Schuld. Sie stellte sich vor, dass er beim Essen sehr streng war. Aber vielleicht kam es ja auch vom vielen Erbrechen wegen der Schwangerschaft. Sie wollte Dina zuflüstern, »Oh mein Gott, ein Baby! Dein Baby! Ich werde es lieben wie mein eigenes und alles für euch beide tun.« Aber Dina war bereits an ihr vorbei und folgte der Krankenschwester. Maria Garvey lächelte ihren Töchtern entgegen. Sie sah klein aus in dem blauen Krankenhaushemdchen, wie geschrumpft. Dina setzte sich auf den Bettrand und der Arzt kam herein, um mit ihnen zu sprechen. Sie hätten eine große Wucherung gefunden, sagte er. Das müsse operiert werden. Wegen des aggressiven Wachstums vermute er einen Tumor, aber dafür müssten sie erst die Laborergebnisse abwarten. So oder so müsse sie aber entfernen lassen. Was? Sagte Nessa. Die Stimme des Arztes klang sehr weit weg. Sie setzte sich auf der anderen Seite neben ihre Mutter und legte den Arm um sie. Maria drückte ihre Hand. Aber meine Mutter ist doch kerngesund. Ihre Symptome passen zu dem, was wir gefunden haben, sagte der Arzt. Was denn für Symptome? Nessa hatte ihre Mutter nie über irgendetwas klagen hören. Blut im Stuhl, Blähungen. Sie hätte schon längst den Hausarzt aufsuchen sollen. Zum ersten Mal an diesem Morgen suchte Dina Nessas Blick. Sie schüttelte leicht den Kopf. Auch sie hatte nichts davon gewusst. Der Arzt händigte Dina Visitenkarten von 2 Chirurgen aus, die er empfehlen konnte. Maria saß einfach nur da und hörte sich alles an, verblüfft und leicht verängstigt, tat aber ihr Bestes, um weiterhin zu lächeln. Sie wollte es allen leichter machen, dem Arzt und ihren Töchtern. Draußen schien grell die Sonne. Maria war noch schlapp von der Narkose, hatte aber seit 3 Tagen nichts gegessen und sagte, sie gebe alles für einen Kaffee und ein ordentliches Frühstück. »Aber irgendwo, wo es ruhig ist«, sagte Dina. »Und wo es guten Kaffee gibt«, sagte Nessa. »Nein«, sagte Maria, »wir gehen ins Diner. Ich möchte irgendwo sein, wo es laut und hell ist und wo viele Leute sind.« Sie wollte auch nicht darüber reden, wie es jetzt weitergehen würde. »Wir klären das mit der OP, dann frühstücken wir und ihr bringt mich nach Hause.« Dann sage ich es Dad und Joey. Sie setzten sich in eine Nische mit Blick auf die Route One. Dina hing bereits am Handy, um einen Termin bei einem der Chirurgen zu vereinbaren. Sie hatten so viele Erinnerungen an dieses Diner. Sonntagvormittage nach der Messe, späte Abende nach Schulaufführungen, als sie hier noch in Kostüm und Schminke große Eisbecher verzehrt hatten. Spät nachts nach langen Besäufnissen, um bei Kartoffelpuffern, Toast und Kaffee auszunüchtern, bevor sie wieder nach Hause gingen. Hier hatte sich nichts je verändert. Die Neuigkeiten ihrer Mutter waren ein Ding der Unmöglichkeit. Als das Essen kam, hatte Dina bereits einen OP-Termin vereinbart. Sie wird eine gute Mutter werden. Und dieses Kind ist uns gerade jetzt geschickt worden, um uns zu helfen, dachte Nessa. Etwas, worauf sie sich alle gemeinsam freuen konnten. Sie aßen kaum etwas. Nessa betrachtete die 6 Hände auf der Resopaltischplatte, darunter auch ihre, und sie spürte den Drang, die Hände ihrer Schwester und ihrer Mutter zu ergreifen, von Dinas Neuigkeiten zu berichten, zu erzählen, dass ein weiteres Paar Hände heranwuchs, das ihnen helfen würde, diese Last zu tragen. Und sie wusste schon jetzt, dass es auf dieser Welt nichts gab, was sie nicht für dieses Baby tun würde. Nessa stand bei ihren Eltern in der Waschküche und legte die Wäsche zusammen. Dina kam herein, in Arbeitskleidung, bereit für die Nachtschicht. Trotz des lockeren Oberteils sah man ihr die Schwangerschaft schon an. »Sie schläft jetzt«, sagte sie. Sie hatten alle nicht damit gerechnet, wie heftig die Chemotherapie sein würde. Und die Steroide, die ihre Mutter bekam,
halfen nicht ausreichend gegen Übelkeit und Erschöpfung. Dina griff nach einem Hemd und faltete es. Sie standen nebeneinander und machten Stapel. Für Joey, für Dad, für Mom.
In Vermont war es seltsam, sagte Dina. Lucas und sie waren für eine Woche hingefahren. Nessa war immer noch sauer. Das Timing war denkbar schlecht. Ihre Mutter brauchte Dina. Aber Lucas hatte seine Mutter besuchen wollen, also war Dina mitgefahren. Nessa nahm ihr das übel, gab sich aber alle Mühe, keinen Streit anzufangen. Nicht jetzt, wo sie so viel durchmachten. Dina faltete weiter Wäsche und erzählte, ohne Nessa anzusehen. Seine Mutter, Clover, war die ganze Zeit da, aber sie haben überhaupt nicht geredet oder Erinnerungen rausgekramt, so wie es bei uns immer war, wenn wir Besuch hatten und Mom und Dad dabei waren. Weißt du noch, wie wild sie immer darauf waren, alle möglichen Geschichten von uns zu erzählen und sich gegenseitig an Sachen erinnert haben und maßlos übertrieben, gelacht und sich gegenseitig widersprochen haben? Wie laut sie waren. In Vermont war bloß, ich weiß auch nicht, Stille, Leere. Vielleicht ist sie ja nicht mehr an Gesellschaft gewöhnt, weil sie so lange allein gelebt hat. Nessa achtete sehr darauf, nichts zu sagen, was das Gespräch zum Erliegen bringen würde. Es war das erste Mal, dass Dina im Zusammenhang mit Lucas von etwas Negativem berichtete.
Ich weiß nicht, diese Stille. Die Stille war belastend, als wäre da noch was anderes. Es hat auch nichts mit mir zu tun. Ich glaube, seine Mutter mochte mich. Eher mit etwas zwischen ihnen. Vielleicht fehlt ihr bloß die Sozialkompetenz, mit Gästen umzugehen oder sowas. Es gab nur einfach gar keine Witze, keine Neckereien. Vielleicht sind die eben so in Neuengland mit ihrer puritanischen Strenge, sagte Nessa. Sie wusste gar nicht, warum sie Rechtfertigungen suchte. Lucas war ganz offensichtlich genau wie seine Mutter. Dina schüttelte den Kopf. Ich glaube, das ist nur bei denen so. Es war auch sonst niemand da, keine Freunde, die vorbeikamen, keine anderen Verwandten. Nur eine Nachbarin haben wir gesehen, die in ihrem Pickup vorbeikam. Sie schwieg ein paar Minuten. Nessa klappte das Bügelbrett auf und Dina faltete weiter. Und dann ist noch was Merkwürdiges passiert. Oder ich weiß gar nicht, ob es wirklich so merkwürdig war oder mir nur irgendwie merkwürdig vorkam. Mir ging's nicht gut. Mir war nach wie vor die ganze Zeit schlecht. Die Armbänder helfen nicht. Dina streckte die Arme aus. An beiden Handgelenken trug sie rote Gummiarmbänder, die einen Akupressurpunkt aktivieren und so gegen die Übelkeit wirken sollten. Es war einfach alles viel zu viel für mich. Die Atmosphäre im Haus, die Hitze, ich weiß auch nicht. Lucas sollte einen neuen Zaun um eins der Felder anbringen, wo die Nachbarn ihre Kühe stehen hatten. Er brauchte Hilfe. Jemand musste die Zaunpfähle festhalten, während er sie einschlug. Es war wirklich heiß, ungewöhnlich heiß für Vermont, über 30 Grad. Dina hatte aufgehört, Wäsche zu falten und lehnte sich an die Waschmaschine. Ich musste mich auf die Erde knien und die Zaunpfähle festhalten, und Lucas stand oben auf der Böschung. Er schlug richtig hart zu, schwang den Vorschlaghammer weit hinter den Kopf, um auszuholen, und warf sich dann mit seinem ganzen Gewicht nach vorn. Mir war das unheimlich. Wir hatten schon 5 Pfähle eingeschlagen und mir war wirklich richtig unbehaglich. Ich wollte aufhören. Ich sagte, ich will das nicht mehr machen. Und er sagte, was soll das denn heißen? Ich schlage ja nicht dich. Außerdem sind wir gleich fertig. Es sind nur noch ein paar. Also hielt ich auch den nächsten Pfahl fest und habe mein Gefühl einfach als Blödsinn abgetan. Aber als er wieder so weit mit dem Hammer ausgeholt hat, habe ich den Pfahl plötzlich losgelassen und geschrien, ich kann das nicht. Es ist einfach so aus mir rausgeplatzt. Ich bin zurückgesprungen und der Metallkopf des Hammers saust dicht an meinem Gesicht vorbei und prallt auf die Erde. Genau da, wo ich gekniet hatte. Und als ich hochschaue, sehe ich Lucas mit dem zersplitterten Holzgriff in der Hand. »Oh Gott«, sagte Nessa. »Ich begreife ja, was da passiert ist. Es war keine Vorahnung, das lässt sich alles erklären. Lucas meint, das kennt man auch vom Jagen, dass man seinem sechsten Sinn vertrauen muss.
Und mein sechster Sinn hat mich und das Baby beschützt, weil ich vielleicht den veränderten Klang des schwächer werdenden Holzgriffs gehört habe, aber auf einer unbewussten Ebene. Mein Körper wusste, dass da was nicht stimmt, auch wenn es meinem Kopf nicht klar war.
»Das ist doch aber gut, oder?« fragte Nessa, obwohl es sich alles andere als gut anhörte. Sie hatte das Gefühl, dringend etwas tun zu müssen, um Dina zu helfen. Nur was?
»Ja«, sagte Dina. Sie griff nach einem Hemd ihres Vaters und drückte es an die Brust. Es ist nur so, dass ich dieses Gefühl die ganze Reise über hatte. Die ganze Zeit in diesem Haus.
»Wie eine Vorahnung?«
»Ich weiß auch nicht«, sagte Dina. Sie schüttelte das Hemd aus und legte es auf das Bügelbrett. »Ich glaube, ich bin einfach nur erschöpft. Aber lass uns mal sehen, dass wir hier fertig werden. In ein paar Stunden muss ich schon zur Nachtschicht.«
»Ja.«
Nessa hob einen Wäschekorb auf, um ihn nach oben zu tragen.
»Ich hab's übrigens Mom erzählt«, sagte Dina, als sie schon halb aus der Waschküche war.
»Das mit dem Hammer?«
»Nein, das mit dem Baby. Gerade eben. Ich hab's ihr erzählt.«
Nessa stellte den Wäschekorb wieder ab.
»Was hat sie gesagt?«
»Sie hat geweint. Vor Freude.
Und dann hat sie mich gefragt, ob ich glaube, dass sie noch lange genug leben wird, um das Baby zu sehen.«
»19. Nessa. 2000. Mit dem Neugeborenen darin war das Haus zum Kokon geworden. Alles verfiel in einen sanften Rhythmus aus Stillen, Wickeln, Schlafen. Ruby hatte das Haus verwandelt, es zum Zuhause gemacht. In dieser ersten Zeit war Lucas bei der Arbeit und Maria kam mehrmals die Woche, um voller Ehrfurcht über ihre Enkelin zu wachen. Nessa schaffte es nicht ganz so häufig, zwischen zwei Seminaren, wann immer sie die Zeit fand. Doch wenn sie da war, war auch sie gefesselt. Die leisen Atemzüge, ein Dehnen der Glieder, ein Seufzen, das Flattern von Gedanken hinter den geschlossenen Lidern. Das Baby war zu früh gekommen, wenige Tage nach Neujahr, als Lucas gerade in Washington war. Nessa, Maria und Molly waren während der Geburt bei Dina. »Ein Mädchen für das neue Jahrtausend«, sagte die Hebamme, und sie jubelten alle. »Da sind wir, zusammen. Willkommen.« »So viele Frauen«, sagte Maria mit einem Blick durch den Raum. »Ruby«, sagte Dina und streckte die Arme nach dem kleinen Wesen aus, das man ihr auf den Bauch gelegt hatte. Nessa hatte sie nie gefragt, warum sie den Namen Ruby gewählt und welche Bedeutung er für sie hatte. Er war einfach nur richtig. Eine pulsierende Kraft fand ihren Platz in ihrer Mitte. Dina drückte Ruby nackt an die nackte Brust. »Sie muss ihre Haut spüren«, sagte die Hebamme, und Molly machte ein Foto. Es war wie ein Wunder, dass das Baby in Lucas Abwesenheit gekommen war, als hätte es beschlossen, ihnen diese gemeinsame Zeit zu schenken. Dina meinte, Lucas würde ihr das garantiert nachtragen, als hätte sie sich mit ihrer Mutter, ihrer Schwester und ihrer Freundin verschworen, das Baby ohne ihn zu bekommen, als wären sie alle Hexen mit der Fähigkeit, so etwas zu beeinflussen. Maria saß mit Ruby im Arm auf dem Sofa. Dina war völlig erschöpft eingenickt. Wie würde sie bloß damit klarkommen, wieder zur Arbeit zu gehen?
»Bekommst du auch genug Schlaf?«, fragte Maria, als Dina sich wieder regte, gähnte, sich reckte.
»Ja, schon. Aber nach dem Stillen kann ich oft nur schwer wieder einschlafen.« Ruby schreit.
»Vielleicht hat sie ja noch Hunger.«
»Nein, sie ist satt. Sie will nur nicht wieder hingelegt werden.«
»Auch nicht, wenn du dich mit ihr hinlegst?«
»Sie schläft allein in ihrem Zimmer.«
Maria war gerade dabei gewesen, Rubys Finger zu küssen. Jetzt drehte sie sich zu Dina um.
»Was? Sie ist doch erst ein paar Wochen auf der Welt. Sie braucht ihre Mutter.«
»Ihr habt alle bei mir im Bett geschlafen.«
Lucas hat viel darüber gelesen und nachgeforscht. »Es ist gut für Babys, wenn sie lernen, sich selbst zu trösten. Dann geht es ihnen auf lange Sicht besser.«
»Und das hat er aus einem Buch.«
Maria schüttelte den Kopf. »Gibt es irgendein anderes Lebewesen, das sowas macht?« ein Junges zur Welt bringt und es dann in der Höhle oder im Bau nebenan allein lässt? Und sich sagt, sind wir nicht toll, dass wir ihm beigebracht haben, unabhängig zu sein, obwohl es erst ein paar Tage alt ist? Dina zuckte nur mit den Schultern. Nessa sah ihr an, dass sie nicht darüber reden wollte. Wie immer, wenn es um Lukas ging. »Was möchtest du denn?«, fragte Maria. »Was wünschst du dir? Tief drin. Sag's mir.« Maria sah ihre Älteste direkt an, und ihr Ton klang, als würde sie jede Antwort akzeptieren. »Ich möchte sie bei mir im Zimmer haben. Ihr Bettchen auf meiner Seite neben dem Bett.« Dina sprach es einfach aus, ihre ehrliche Antwort. Nessa betrachtete ihre Mutter, den kahlen Kopf, den sie gesenkt hielt, die Ohrringe, die angedeutet nachgezogenen Brauen, der zartviolette Lippenstift und das Baby in ihren Armen. Wie viel Mühe sie sich gab, obwohl ihr die Haare ausgegangen waren und die Behandlung ihr alle Kraft geraubt hatte. Ihre Mutter besaß Eleganz, Weisheit und Mut. Und gerade hatte sie Dina zu einem Zugeständnis gebracht. Dazu, ein kleines Stück von Lukas abzurücken. Maria vergrub das Gesicht am Hals des Babys und Nessa fotografierte die beiden kahlen Köpfe, Rubys kleine Hand an der nackten Kopfhaut ihrer Großmutter. Es war, als hielte sie Marias Kopf, als wollte sie ihr Zuspruch geben. Die Haustür wurde aufgeschlossen und Lukas kam herein, in Schneemütze und Daunenjacke. Er hielt eine Einkaufstüte unter jedem Arm. »Hallo, Maria.« »Nessa?« Nessa rang sich ein halbherziges Hallo ab, und Maria blieb mit der Aufmerksamkeit ganz bei Ruby und sagte, »Schau, da kommt dein Daddy nach Hause.« »Ist das dein Daddy?« Das murmelte sie in dem Singsang, den sie oft bei Kindern verwendete. Kurz war Nessa etwas genervt, dann wurde ihr klar, dass ihre Mutter es einfach noch nicht fertig brachte, ihn direkt anzusprechen. Nach dem, was Dina ihr gerade erzählt hatte, musste sie sich erst sammeln. Darum sprach sie durch Ruby. »Ich geh da mal auspacken«, sagte Lukas. »Warte«, sagte Maria, und es klang wie ein Befehl. Er blieb stehen. »Lukas, ich war gerade dabei, Dina daran zu erinnern, dass sie mit Säuglingen arbeitet, sämtliche Statistiken kennt und weiß, wie wichtig Körperkontakt ist. Sie hat so viel Erfahrung. Wenn es um Neugeborene geht, weiß sie ganz genau, was sie tut. Das ist ihr Beruf. Außerdem ist sie Mutter. Es setzt sowohl sie als auch das Baby unter Stress, wenn das Baby nachts allein in seinem Zimmer schreit.« Lukas sah zu Dina hin. Dina blickte in Richtung Flur. »Wir probieren eben etwas. Wir wollen Ruby einen verlässlichen Rhythmus schaffen«, sagte Lukas. »Mir ist klar, dass diese Erziehungsmethoden nicht überall populär sind, aber wir halten es so für das Beste.« Maria nickte, als würde sie das Ganze abwägen. Lukas war es sichtlich unbehaglich. Er ruckelte die Tüten zurecht, wie um zu signalisieren, dass er jetzt gehen musste. Maria ignorierte das und sprach weiter. »Aber es ist doch nicht das Beste. Für keine von beiden, oder? Ruby schreit und ihre Mutter kann nicht schlafen, weil sie sich so danach sehnt, die Kleine zu halten. Sie liegen beide in getrennten Zimmern wach und wollen zueinander. Ruby ist erst ein paar Tage alt. Dina ist ganz frisch Mutter. Das ist Instinkt. Und es ist ganz natürlich. Stell dich nicht dazwischen.« Lukas wusste offensichtlich nicht, was er sagen wollte. Bei Maria war er immer vorsichtig. Als er dann doch antwortete, klang es ruhig und höflich, wie auswendig gelernt. »Vielen Dank für deinen Rat. Wir wollen nur das Beste für unsere Tochter und werden deine Worte auf jeden Fall bedenken. Und jetzt räume ich mal die Einkäufe weg.« Als er aus dem Zimmer war, atmete Nessa aus und merkte da erst, dass sie die Luft angehalten hatte. Wenn ihrer Mutter etwas wirklich wichtig war, wurde sie zur regelrechten Naturgewalt. Auf ihre Art hatte sie gerade vor Lukas zu ihrer Tochter gesagt, »Scher dich nicht darum, was er meint. Du weißt es besser. Du bist Mutter und hast den richtigen Instinkt.« Und einen kurzen Moment hatte Nessa das Gefühl, als hätten sie ihm alle zusammen einen Dämpfer verpasst. Wenn dieser Sessel bloß am Fenster stünde. Ruby war beim Stillen eingeschlafen und Dina wiegte sich sanft mit ihr vor und zurück. Sie sprach gedankenverloren, den Mund am Kopf des Babys. Nessa stand in der Tür des kleinen Kinderzimmers, ein Glas Wasser in der Hand, das sie für Dina geholt hatte.
»Dann stell ihn doch dahin. Ich helfe dir mit dem Wickeltisch.«
»Nein«, sagte Dina und schaukelte weiter mit Ruby. »Das ist zu kompliziert. Es geht ja nicht nur darum, die Sachen umzustellen.«
»Wie meinst du das?«
»Vergiss es.«
»Nein, was soll daran kompliziert sein? Es ist ganz einfach. Ich mach dir das in 2 Minuten.
Lukas will es so nicht haben.«
»Na und?«
»Ich hab's ja schon probiert.« Ein paar Wochen vor Rubys Geburt. Lukas musste länger arbeiten und ich habe die Möbel alle selbst zusammengebaut. Das Bettchen, den Schrank, den Wickeltisch. Der Sessel stand am Fenster, der Wickeltisch da, wo jetzt der Schrank ist. Es war genau richtig. Und ich habe mich in den Sessel gesetzt und aus dem Fenster geschaut. Ich saß schon genau vor mir, wie ich da sitze, mein Baby stille und mir das Leben draußen anschaue. Jedenfalls bin ich dann ins Bett und als Lukas nach Hause kam, habe ich ihn oben an der Treppe gehört. Er ist als erstes ins Kinderzimmer gegangen, nicht in unser Schlafzimmer. Als ob er es wüsste. Als ob er gewusst hätte, dass ich etwas gemacht habe, ohne es vorher mit ihm abzuklären. Dina stand auf, nahm Nessa das Wasserglas ab und gab ihr Ruby. Sie befestigte den Träger ihres Still-BHs wieder an der Schulter. Noch in der Nacht hat er alles neu gemacht, alles umgestellt, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Danach ist er zu mir ins Bett gekommen und ich lag wach, bis es Zeit war, zur Arbeit zu gehen. Nessa spürte, wie ihr Gesicht heiß wurde. Das ist doch Irrsinn. Im Ernst, lass uns die Möbel einfach umstellen. Aber das war die falsche Reaktion und sie sah förmlich, wie Dina sich zurückzog. Es ist wichtig, den Vater auch einzubeziehen, sagte Dina, damit er sich nicht ausgeschlossen fühlt. In letzter Zeit war Nessa sehr bemüht, ruhig und wertfrei zu bleiben, wenn Dina so etwas sagte. Für Männer sei es schwer, fuhr Dina fort. Sie seien ja an so vielem nicht beteiligt. Es habe Lukas verletzt, dass er die Geburt verpasst habe. Und entsprechend viel bedeute es ihm, in alle Entscheidungsprozesse einbezogen zu sein. Nessa versuchte noch, sich zurückzuhalten, konnte dann aber doch nicht anders. Dann habt ihr euch also darüber ausgetauscht und gemeinsam beschlossen, dass seine Lösung die beste ist. Sie konnte die Schärfe nicht aus ihrer Stimme halten. In Beziehungen muss man eben Kompromisse eingehen, Nessa. Man kann nicht immer den eigenen Kopf durchsetzen. Am liebsten hätte Nessa sie angebrüllt. Ach, leck mich doch. Vor 2 Minuten, als du dich darüber aufgeregt hast, da warst du echt. Damit konnte ich umgehen. Aber dieser Mist von wegen Paare und Beziehungen, soll das ein Witz sein? Das alles wollte sie Dina entgegenbrüllen. Aber Ruby war ja da. Ihr kleiner Körper lag in Nessas Arm. Sie hatte die Augen geschlossen und den Mund leicht geöffnet. An den Tagen, an denen Dina nicht arbeitete, kam sie manchmal mit Ruby, um Nessa in ihrer Wohnung in der Pine Street zu besuchen. Dann setzten sie sich auf das Sofa mit den grünen Samtbezügen, das ihre ganze Kindheit hindurch im Wohnzimmer gestanden hatte. Nessa hielt Ruby stundenlang im Arm. Ruby hatte angefangen zu lächeln. Unvermittelte Anfälle von Erkennen und Freude zogen über ihr kleines Gesicht. Und Nessa konnte sich nicht satt sehen. Das klingt jetzt vielleicht komisch, aber manchmal habe ich das Gefühl, Lukas ist eifersüchtig auf Ruby und mich, sagte Dina. Weil du weniger Zeit mit ihm verbringst? Nein, das ist es nicht. Es ist das Stillen, dass mein Körper so etwas kann, als würde ich damit seine Position schwächen. Das ist jetzt aber echt krank, sagte Nessa. Ich weiß auch nicht. Ich bin müde. Ich glaube, ich deute viele Sachen falsch. Ein paar Wochen später machte Dina auf Nessas Herd Wasser warm und gab ein paar Löffel Pulver in ein Fläschchen. Sie goss das heiße Wasser darüber, schraubte den Sauger auf und schüttelte die Flasche. Huch, bist du ins feindliche Lager übergelaufen? Dina knallte die Besteckschublade zu, warf den Löffel in die Spüle, nahm ein Glas vom Abtropfbrett und pfefferte es hinterher. Scherben sprangen in alle Richtungen. Nessa fuhr zusammen. »Herrgott, Dina, was zum Geier!« Rasch schaute sie zu Ruby, die neben ihrem Kinderwagen lag. Sie machte ihre Babyverrenkungen, gluckste zufrieden und hatte gar nichts mitbekommen. Dina drehte sich zu ihr um. »Entschuldigung. Es tut mir so leid. Ich mache das gleich weg. Und das Glas ersetze ich dir.« Sie machte sich daran, die Scherben vom Boden aufzulesen. »Lass, Dina, ich habe doch einen Handfeger. Das sollte ein Witz sein. Ich weiß gar nicht, was daran so schlimm war.« Nessa kehrte die Glasscherben auf. Lucas hatte Ruby an Milchpulver aus dem Fläschchen gewöhnt, hatte die Muttermilch, die Dina für ihn eingefroren hatte, einfach ignoriert. »Ich platze fast, um sie endlich zu stillen. Wenn meine Schicht anfängt, pumpe ich nochmal ab mit der elektrischen Pumpe im Krankenhaus. Jeden einzelnen Tropfen hebe ich für sie auf. Und wenn die Schicht dann vorbei ist, bin ich so randvoll, dass ich nur noch nach Hause renne. Die Stilleinlagen, total durchgeweicht, das ganze Programm. Ich rede mit niemandem mehr, weil ich nur noch nach Hause will. Und dann stürme ich ins Haus, so nach dem Motto, her mit ihr. Und er hat ihr gerade ein komplettes Fläschchen gefüttert. Aber nicht mit meiner Milch. Nicht mit der Milch, für die ich mich halb tot gepumpt habe, damit auch immer genug da ist. Nein, Säuglingsnahrung. Irgendwelchen biologisch abbaubaren Scheiß, den er sich mit der Post schicken lässt. Und ich muss dann mechanisch abpumpen, damit die Schmerzen nachlassen, weil sie schon satt ist und nicht mehr trinken will. Und dann fängt er auch noch an, nachts aufzustehen und sie zu füttern. Er weckt sie, um sie zu füttern, ganz still und heimlich, und tut dann so, als ob er es macht, damit ich ein bisschen Schlaf kriege. Nessa hatte Dina noch nie so zornig gesehen. Ihr fiel nichts ein, was sie sagen konnte. Jede Kritik an Lucas ging grundsätzlich nach hinten los. »Ich bin einfach so scheißmüde«, sagte Dina. »Vielleicht macht er sich Sorgen wegen dem Sertralin? Aber der Arzt hat doch gesagt, es ist beim Stillen völlig unbedenklich. Ach, er findet eh, ich soll gar nichts mehr nehmen. Erst recht nicht, solange ich Ruby stille.« Nessa formulierte bewusst vorsichtig. Aber es waren sich doch alle einig, die Hebamme und die Ärzte auf der Neonatologie, dass du deine Medikamente weiternehmen sollst. Das ist wichtig. Sie gab sich alle Mühe, nicht besorgt zu klingen. Du nimmst sie doch noch, oder? Sie legte Handfeger und Schaufel beiseite und sah Dina an. Darf ich jetzt nicht mal mehr wütend werden? Zutiefst und völlig berechtigt wütend, ohne dass ich gleich verrückt bin und womöglich meine Medikamente nicht mehr nehme? Dina hielt inne. Natürlich nehme ich sie weiter. Nessa erzählte ihrer Mutter nichts davon, weil sie nicht aufregen oder unnötig in Sorge bringen wollte. Und auch Molly erzählte sie nichts, weil Molly Lucas nicht ausstehen konnte und auf jeden Fall Stress machen würde. Und Joey war einem Gespräch darüber, ob seine Schwester ihr Kind stillte, nicht gewachsen. Also beließ Nessa es dabei. Sie ärgerte sich über sich selbst, dass sie die Medikamente überhaupt erwähnt hatte. Erst sehr viel später wurde ihr richtig klar, wie grausam und krankhaft zugleich Lucas sich da verhalten hatte. Dina veränderte sich. Sie verlor all ihre Schwangerschaftskilos und noch etliche mehr. Sie war fahrig. Sie fing mit dem Rauchen an, tat es aber seltsamerweise heimlich, wie ein Teenager, gab Nessa die angebrochenen Päckchen zum Aufbewahren, zog sich um und verwendete Mundspülung, bevor sie nach Hause ging. Es war ebenso kindisch wie traurig. Aber immerhin redete sie mit Nessa. Sie war aufrichtig. Und sie nahm weiter ihre Medikamente. Sie tranken Alkohol. Auch eine Art, Lucas zu trotzen. Wenn Dina an den Tagen, an denen sie frei hatte, vorbeikam, sagte sie immer, mach einen Wein auf. Dabei war es gar nicht so, dass sie sich betranken. Nur ein, zwei Gläser am späten Nachmittag mit einer Portion Junkfood. Reese's Peanut Butter Cups, Doritos. Ich habe eh keine Milch mehr, das ist auch schon egal. Allmählich kommt's mir vor, als wäre die Pine Street dein regelmäßiger Freigang. Und anschließend musst du wieder zurück in die Betty Ford Klinik ein paar Straßen weiter, sagte Nessa. Einmal, als Ruby im Buggy eingeschlafen war, zogen sie jede eine Line Koks. Nur eine, weil Nessa gerade Koks im Haus hatte, es erwähnte und Dina Lust bekam. Es war kaum der Rede wert. Und Nessa hatte es längst vergessen. Eine gute Woche später wollte sie Dina zu Hause abholen. Sie waren mit Molly verabredet. Nessa klingelte, und als niemand öffnete, betätigte sie den Türklopfer. Nichts. Dann hörte sie Lukas' Stimme. Laut. Als sie erneut klingelte, öffnete er die Tür. Hinter ihm stand Dina in Jogginghose und einem alten Pulli. Nessa wollte schon fragen, bist du noch gar nicht fertig? Da sah sie Lukas' Miene. Du bist hier nicht willkommen. Er brüllte nicht. Nur sein Ton verriet ihn. Er schäumte vor Wut. Ich verbiete dir, dieses Haus noch einmal zu betreten. Du hast ihr Kokain gegeben und unsere Tochter lag schlafend daneben? Von jetzt an hast du bei uns Hausverbot und komm ja nicht wieder in die Nähe meiner Tochter. Dina stand einfach nur da, teilnahmslos, gar nicht aufgebracht. Es sah aus, als hätte sie den ganzen Tag nur herumgegammelt. Sie war ungeduscht. In ihrer Miene lag keine Entschuldigung. Sie versuchte nicht einmal, Nessas Blick aufzufangen. Ihr Gesicht war völlig ausdruckslos. Und Nessa begriff, was da passierte. Die beiden schlossen die Reihen. Sie, Nessa, war jetzt der Feind. Dina versuchte, sich wieder ganz auf ihn einzunorden und ließ Nessa dabei über die Klinge springen. Gleich danach rief sie Molly an, noch von der Straße aus, noch zittrig und bleich bis in die Haarspitzen. Nicht wegen Lukas oder dem, was er gesagt hatte. Der eigentliche Schock war Dinas teilnahmsloses, fügsames Gesicht.
Klassischer Fall von Traumabindung, sagte Molly. Er hat sie komplett an der Kandare. Ich frage mich, ob wir sie jemals wiederkriegen.